D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Na dann eben über Albanien und das Mittelmeer nach Italien. Schlepper müssen sich, nachdem die Balkanroute jetzt schon seit einiger Zeit dicht ist, neue Wege für Flüchtlinge suchen, um ihr Geld zu verdienen. Da gilt der Weg von Griechenland direkt nach Italien übers Meer als eine Möglichkeit oder eben von Albanien nach Italien übers Meer, der ist etwas kürzer. Wir sprechen gleich mit unserer Korrespondentin in Rom über diese Route, die uns diesen Frühling und Sommer beschäftigen könnte. Außerdem gab es zum Zucker sehr viele Reaktionen bei uns im Netz. Zucker könnte wegen schlechter Zuckerrohrernten teurer werden für uns alle. Viele finden das gut, denn sie finden Zucker schlecht. Wir klären gleich mal auf, welche Zuckerart denn wirklich schlecht für uns ist und ob die Alternativen, wie zum Beispiel Agavendicksaft, tatsächlich so super sind. Sind sie nämlich eben auch nicht so wirklich. Die Redaktionskonferenz am Dienstag. Am Mikrofon ist Ralf Günther. Hallo, grüß euch.
D-Radio Wissen.
Seit ein paar Wochen ist die Balkanroute für Flüchtlinge zu. Aus Griechenland über Mazedonien oder über Bulgarien weiter nach Mitteleuropa. Das geht nicht mehr. Schlepper, die weiterhin ihre illegalen Aktivitäten machen wollen und Geld verdienen wollen damit, müssen natürlich neue Wege erschließen. Und von diesen Schleppern gibt es genug. Und vieles deutet darauf hin, dass die jetzt den Weg über Albanien nach Italien einschlagen. Die D-Radio Wissen-Korrespondentin Sarah Zerback in Rom. Welcher Weg wäre für die Flüchtlinge denn da der kürzeste?
Also die absolut kürzeste Variante von der Strecke her, das wäre eben Albanien, Italien. Die würden dann in Apulien ankommen, die Flüchtlinge. Und zwar über den Kanal von Otranto. Da liegen an der schmalsten Stelle der Adria eben gerade mal 71 Kilometer zwischen den beiden Ländern. Jetzt muss man da natürlich auch erstmal hinkommen. Das heißt, die Flüchtlinge müssten eben aus Griechenland, wo sie im Moment sich stauen, erstmal nach Albanien kommen, um dann eben von da aus zu dieser schmalen Meerenge durchzustoßen. Und das ist nicht so wirklich einfach.
Nehmen wir mal an, sie würden jetzt durch Albanien durch bis zum Meer kommen. 71 Kilometer, das ist doch relativ viel. Mit einfachen Schlauchbooten ist das nicht zu schaffen, oder? Müssten schon richtige Schiffe her?
Das müssten schon größere Boote sein, genau. Und das ist natürlich eins der Probleme. Also die, ich sag mal, im weitesten Sinne Infrastruktur. Ich habe gerade schon gesagt, man kommt halt da kaum hin, weil eben das Gelände zwischen den beiden Ländern, also die Grenzregion Griechenland-Albanien, die ist sehr schwer zugänglich, die ist gebirgig. Dadurch zwar einerseits nicht gut zu überwachen, aber es gibt eben auch kaum einfach Infrastruktur, um da sich fortzubewegen. Das macht schwierig und ähnlich ist es dann eben auch für den Seeweg. Und zumal 71 Kilometer, das ist weit, wenn man über diese Meerenge flüchten möchte. Es ist aber eben nicht so weit für die Marine, für die italienischen Militärboote, die dort patrouillieren. Und die sind natürlich auch auf so einen Fall schon seit Monaten eingestellt. Also es gibt da eben verstärkt Patrouillen. Und da können natürlich auch so Boote ganz leicht aus dem Meer abgefischt werden.
Und die Menschen werden zurückgebracht dann nach Albanien oder wie sieht das dann aus?
Die würden dann zurückgebracht werden. Die haben ja dann erstmal keine Aussicht auf Asyl. Der Fall ist aber im Moment noch nicht eingetreten. Das sind so Ängste, die natürlich berechtigterweise auch einfach aufgekommen sind durch den Türkei-EU-Deal, durch die geschlossene Balkanroute, dass eben so ein Szenario passieren könnte. Aber bisher ist das Signal aus Rom, dass es dafür noch keine Anzeichen gibt, dass eben Flüchtlingsgruppen versuchen, sich von Griechenland aus an die albanische Adriaküste oder eben auch direkt nach Italien durchzuschlagen. Das wäre ja auch noch eine Variante. Also gar nicht den Landweg eben nach Albanien zu gehen, sondern direkt sich von Griechenland aus auf den Weg zu machen. Das ist natürlich noch mal länger auch, die Strecke.
Wenn du sagst Infrastruktur, also Infrastruktur in Albanien eher schlecht. In Italien gibt es die Küstenpolizei, die unterwegs ist. Wie ist denn die Infrastruktur in Apulien, wenn die Menschen tatsächlich dort ankommen würden am Strand?
Also natürlich, Apulien hat eine Infrastruktur, ist ein voll ausgebautes Land. Aber es ist jetzt nicht so. Also es gibt in Apulien gibt's einen Hotspot, einen sogenannten, ein Registrierzentrum für die Flüchtlinge. Da gibt es ja insgesamt 6 in ganz Italien. Das besteht schon, das ist noch nicht voll einsatzfähig, aber das ist zumindest zumindest dort postiert. Aber dass man jetzt ansonsten irgendwie sich mit einer neuen Art von Infrastruktur oder Einrichtung darauf vorbereitet, dass da jetzt ein Flüchtlingsstrom kommt, das ist nicht so. Das liegt eben auch daran, dass die italienische Regierung sich viel größere Sorgen darüber macht, dass die sogenannte Italienroute jetzt verstärkt genutzt wird, dadurch, dass die Balkanroute dicht ist. Ne? Also das ist der Weg nach Lampedusa von Nordafrika aus. Der Weg wird sowieso schon seit Jahren massiv frequentiert, auch über den Winter, wenn es die Wetterbedingungen irgendwie zulassen. Und das nimmt natürlich, und das wird jetzt zunehmen, sobald das Wetter besser wird. Auf Lampedusa haben wir aktuell in dieser Woche auch 20 Grad und Sonne. Also da rechnen die Behörden schon damit, dass es da jetzt wieder verstärkt zu Flüchtlingen kommt.
Die Flüchtlinge, die nach Lampedusa kommen, die kommen ja aus Afrika. Hat sich da auch irgendwas verschoben an den Flüchtlingsrouten? Also weiß man, wer da so in nächster Zeit ankommen wird, wenn du sagst, die Zahlen werden wieder zunehmen?
Ja, da gibt es tatsächlich schon Zahlen. Also in diesem Jahr sind viel mehr Menschen bislang schon auf Lampedusa angekommen als im letzten Jahr. Das sind schon mal 12.000 Flüchtlinge. Man erwartet da einfach, dass in Libyen selbst 150.000 geschätzt bis 200.000 Fluchtwillige warten. Das schätzen also westliche Geheimdienste. Der französische Verteidigungsminister hatte sich da schon mal mit Zahlen bis zu 800.000 Flüchtlingen geäußert. Ja, das ist eine Situation, die kann für so eine kleine Insel gar ganz im Süden am Rande Europas doch ein erhebliches Problem darstellen.
Sarah Zerbak in Rom über die mögliche Schlepperroute von Albanien nach Italien.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Ostern ist rum. Hattet ihr ein paar Ostereier und Schokohasen zu viel gefunden und damit dann auch zu viel gefuttert? Vielleicht hättet ihr lieber einen Vorrat angelegt, ne? Denn es kam ja gerade die Meldung, dass Zucker teurer wird. Osterhasen werden vielleicht also 2017 teurer. Hättet ihr sie mal behalten? Warten wir aber erstmal ab. Jedenfalls haben wir heute Morgen bei Schaum oder Hase hier bei uns bei der Radio Wissen drüber gesprochen. Hintergrund ist nämlich der, durch El Niño ist dieses Jahr die Ernte von Zuckerrohr ziemlich schlecht. Bei uns im Netz gab es daraufhin ganz viele Reaktionen, auch einige positive. Schreibt zum Beispiel der kleine Mann bei uns auf Facebook. Das Beste, was passieren kann, Zucker ist ja das Gift Nummer eins, also weg damit. Verena von Keitz aus unserer D-Radio Wissen Redaktion, hat er damit recht?
Er knüpft auf jeden Fall damit an diese ganz alte Diskussion, dass Zucker eben so ungesund ist oder sein soll. Wobei ich manchmal den Eindruck kriege, dass wir eigentlich alle schon tot sein müssten bei dem, was dem Zucker alles so zugesprochen wird und wofür er verantwortlich gemacht wird. In diesem Zusammenhang finde ich es eigentlich nochmal wichtig zu sagen, dass wir Zucker zum Leben brauchen, besonders unser Gehirn. Also unser ganzer Stoffwechsel ist quasi auf Zucker aufgebaut. Aber natürlich hat kleiner Mann recht, wenn wir darauf gucken, dass wir alle viel zu viel Zucker essen, man das durchaus kritisieren kann.
Was ist denn so schlecht am Zucker?
Also wir meinen ja, wenn wir von Zucker sprechen, in der Regel den sogenannten Haushaltszucker, das ist die Saccharose. Und das Problem daran ist, dass diese Saccharose wirklich schlecht für die Zähne ist, denn Bakterien können sich mit Hilfe von diesem Haushaltszucker ganz fest an die Zähne dranpappen, also wie so mit so extrem festen Kleister, wo man sie nur noch ganz schlecht davon abbekommt. Und außerdem machen Bakterien im Mund ganz grundsätzlich aus Zucker, es gibt ja verschiedene Arten von Zuckern, in unserer Nahrung so ätzende Säuren, die dann auf die Dauer die Zähne anfaulen und dann gibt es eben Karies. Auf der anderen Seite ist Zucker in großen Mengen aber vor allem deshalb auch schlecht, weil er einfach so viel Kalorien enthält und uns dick machen kann. Und dann weiß man wieder, mit Übergewicht, das kennen wir alle, sind einige andere gesundheitliche Probleme verbunden.
Katrin Berger schreibt bei uns auf Facebook, ist doch gut, raffinierter Zucker wird ohnehin zu viel verbraucht. Zurück zur Zuckerrübe fordert sie.
Das muss man vielleicht auch nochmal klären. Also der weiße Zucker, ne? Der Haushaltszucker, Saccharose, Kristallzucker, wie auch immer man ihn nennen will, den wir hier so im Supermarkt kaufen können, der kommt hier in aller Regel aus Zuckerrüben, die hier eben wachsen, auch nicht von El Niño betroffen sind. Und dieser Zucker ist eigentlich immer raffiniert. Raffiniert heißt nämlich einfach, dass er so aufgereinigt ist, dass er fast zu 100% aus Saccharose, dem Haushaltszucker, besteht und da eben keine anderen Pflanzenbestandteile mehr drin sind. Und die Bausteine von raffiniertem Kristallzucker sind eigentlich immer gleich, ganz egal, ob er jetzt aus Rüben kommt oder aus Zuckerrohr.
Und wenn jetzt bei uns auf Facebook Oliver Rani sagt, Industriezucker, das braucht doch niemand. Stimmt das denn?
Ja, theoretisch stimmt das durchaus. Also du kommst natürlich ohne weißen Industriezucker aus, denn diese Zuckermoleküle, von denen ich eben gesagt habe, dass der Körper sie braucht, allen voran der Traubenzucker, die Glucose, die kriegst du auch woanders her, nämlich über Kohlenhydrate. Kohlenhydrate sind ja auf aufgebaut im Grunde aus verschiedenen Zuckermolekülen. Und wenn wir zum Beispiel ein Brot essen oder Nudeln oder Kartoffeln, ne, die aus Kohlenhydraten bestehen, dann kann unser Körper sich auch daraus das an kleinen Zuckermolekülen zusammensammeln, was er braucht. Aber ich persönlich würde jetzt den Haushaltszucker, über den wir hier ja reden, nicht absolut verteufeln, denn dann kannst du eigentlich wirklich gar nichts mehr essen, weil der wirklich so gut wie überall drin steckt.
Wir haben den Versuch gemacht damals in der Schule, haben Brot gegessen und so lange gekaut, bis das Brot bei uns im Mund schon zu Zucker zersetzt wurde und dann süß schmeckte.
Das
ist dieser Versuch in den Schulen. Was ist denn mit so Zuckeralternativen, also Agavendicksaft oder Kokosblütensirup oder einfach Honig? Ist das denn besser?
Es ist auf jeden Fall teuer.
Ja.
Aber im Grunde ist es wirklich nicht viel besser. Da steckt eben auch Zucker drin, also auch so Bestandteile wie Fructose und Glucose, die beiden Bausteine, aus denen auch der Kristallzucker, die Saccharose, aufgebaut ist. Allerdings, wenn du jetzt ganz genau hinguckst, ist der Zuckergehalt ein bisschen geringer, weil in diesen Sirup-Geschichten und im Honig eben noch ein bisschen Wasser drin steckt. Aber wenn wir mal auf die Kalorienbilanz gucken, dann macht das eigentlich nicht so einen Riesenunterschied. Und Karies kannst du davon auch kriegen.
Zucker wird teurer, weil die Zuckerrohrernte durch El Niño dieses Jahr schlechter ausfällt. Aber richtig viel ändert sich dadurch für uns nicht. Egal, welche Zuckersorte wir essen, kann uns immer dick machen und auch Karies verursachen bei uns im Mund.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Heute Morgen aufs Handy geschaut und dann die Eilmeldung gesehen. Ägyptisches Passagierflugzeug entführt. Und heute Mittag war dann aber zum Glück schon klar, die Sache ist glimpflich zu Ende gegangen. Der Entführer hat aufgegeben, wurde festgenommen. Wer ist dieser Mann? Was war sein Motiv? D-Radio-Wissen-Korrespondent Wolfgang Landmesser in Athen. Was weiß man bisher über diesen Mann, über den Entführer?
Da gab es ein bisschen Verwirrung im Laufe des Tages. Das hieß zuerst, das sei ein Tiermediziner von der Universität Alexandria. Aber jetzt steht wohl fest, dass der Mann Ägypter ist, 1957 geboren und Inhaber einer Firma sein soll und offensichtlich psychisch labil.
Was waren die Motive? Ist da schon was bekannt?
Die Motive, das ist eine Mischung. Der wollte, dass oppositionelle Frauen, die in Ägypten im Gefängnis sitzen, dass die freigelassen werden. Aber er hatte auch vor allem persönliche Motive. Da geht es darum, dass er eine Frau eine Ex-Frau in Zypern hatte, die er sprechen wollte. Dass vermutlich deswegen die Maschine umgeleitet worden ist nach Zypern und auf dem Flughafen in Larnaca gelandet ist. Und dann ist auch die Rede davon, dass er Asyl in Europa beantragen wollte.
Nachdem die Maschine gelandet ist auf Zypern, da sind ja erstmal einige Passagiere von Bord gegangen. Einige sind noch an Bord geblieben mit ihm zusammen. Weiß man denn, wie es den Menschen geht? Wo sind die jetzt untergebracht oder konnten die vielleicht sogar mittlerweile schon weiterfliegen?
Ja, es ist so, dass schon im Laufe des Vormittags rund 50 Passagiere freigelassen wurden. An Bord haben sich ja 55 Passagiere befunden plus die Besatzungsmitglieder. Am Ende waren dann noch 7 Geiseln in der Gewalt des Entführers und auch die konnten fliehen. Und dann hat sich der Entführer ergeben. Es war dann auch relativ schnell klar im Laufe des Vormittags, dass es keinen terroristischen Hintergrund gibt. Das hat auch der zyprische Präsident Anastasiadis gesagt. Also kein Terror. Akt, kein islamistischer Hintergrund, sondern diese Motive, die ich genannt habe, offenbar ein verwirrter Täter. Und natürlich standen die Passagiere, kann man sich vorstellen, unter Schock, weil er hatte ja damit gedroht, dass er sich in die Luft sprengt, hatte gesagt, er hat einen Sprengstoffgürtel, was sich hinterher als Attrappe rausgestellt hat. Und deswegen mussten die Passagiere dann auch erstmal, kann ich mir vorstellen, durchatmen. Und denke ich, wurden jetzt auch nach und nach zurückgebracht an ihr Ziel nach Kairo.
Wolfgang Landmesser in Athen. Die Flugzeugentführung eines ägyptischen Fliegers ist glimpflich zu Ende gegangen. Der Entführer hat sich gestellt.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es wurde geknackt. Das FBI hat es wohl geschafft, ohne die Hilfe von Apple, das iPhone 5C von einem der San Bernardino-Attentäter zu knacken. Das Justizministerium hat gesagt, wir brauchen die Hilfe von Apple nicht mehr. Und es hat auch die Klage fallen gelassen, mit der sie den Konzern zwingen wollte, zu kooperieren. Schön, dass jetzt der Streit also ein plötzliches Ende hat. Doof, dass wir jetzt alle wissen, dass die iPhones doch geknackt werden können. Dabei hatten sich ja gerade die iPhone-Besitzer darüber gefreut, dass ihre Smartphones besonders sicher sind, ne? Andreas Burg vom Chaos Computer Club. Wie hat das FBI das jetzt gemacht? Mit welcher Methode sind die jetzt doch an die Daten des Geräts gekommen?
Es ist nicht im Detail bekannt, wie jetzt das FBI in die Daten rangekommen ist. Die Vermutung, die im Raum steht, die von vielen geteilt wird, ist, dass es eine Attacke gegen das Betriebssystem gab. Also in der Jailbreak-Community werden diverse Bugs unter der Hand gehandelt, die in OS X und auch in iOS vorhanden sind, wahrscheinlich über das USB-Subsystem. Also es geht ja darum, dass die PIN eingegeben werden muss, um die Daten zu entschlüsseln und nur eine bestimmte Anzahl von Fehlversuchen für diese PIN da ist. Und über einen solchen Angriff könnte man jetzt ein eigenes Betriebssystem da einspielen, das diese PINs durchprobiert, ohne den Fehlbedienungszähler hochzuzählen. Und vermutlich wird da einer der existierenden Bugs genutzt worden sein, der in der Jailbreak-Community gehandelt wird.
Bugs heißt, es ist in dem aktuellen iOS-Betriebssystem des iPhones oder zumindest dem iOS, was auf diesem iPhone drauf war, ein Fehler drauf, der da genutzt werden kann.
Genauso ist das ja. Also man kennt es ja vom Computer, ab und zu bleibt er stehen, auf Windows zeigt er einen Bluescreen an, auf dem Macintosh einen nicht besonders lächelnden Mac. Und diese Fehler sind oftmals ausnutzbar für einen Angreifer. Also ein Hacker kann den Computer dazu bringen, nicht nur einfach abzustürzen, sondern kontrolliert abzustürzen und stattdessen ein Programm auszuführen, das von dem Angreifer aufgespielt wurde.
Ist dieser Fehler, der da genutzt worden sein könnte, denn bekannt, euch auch bekannt?
Der ist nicht im Detail bekannt. Es gibt jetzt natürlich schon die Ersten, die fordern, dass das FBI doch bitte diesen Fehler offenlegen möge, weil es ja im Interesse eigentlich aller ist, dass die Computer sicherer werden. Es gibt dafür sogar eine gesetzliche Grundlage, auf der man das fordern kann. Ob das FBI das auch so sieht, ob die Gerichte das auch so sehen, das weiß man heutzutage noch nicht.
Und Apple hat natürlich auch ein großes Interesse daran, dass bekannt wird, welchen Fehler sie in ihrem Betriebssystem haben.
Selbstverständlich, ja. Hm.
Traust du dem FBI zu, dass sie da selber drauf gekommen sind oder glaubst du, da hat irgendeine externe Sicherheitsfirma geholfen?
Das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit über eine externe Sicherheitsfirma gelaufen. Im Gespräch war eine Firma namens Cellbrite, die für Forensikzwecke Analysesoftware für Mobiltelefonie herstellt, die also bereits in dem Markt drin ist. Das FBI, auch das BKA, kauft Cellbrite.
Ist das jetzt eine große Niederlage auch für die Techniker bei Apple? Also greift das den Entwicklerstolz an und sie wollen unbedingt, dass solche Fehler so schnell wie möglich gefixt werden?
Auf der einen Seite ja, selbstverständlich ist das ein Fehler, der gefixt werden muss. Auf der anderen Seite sind die Apple-Ingenieure mit den allerneuesten iPhones ja auch schon einen Schritt weiter. Da wird der Schlüssel für die Flash-Verschlüsselung in einem separaten Bereich in den Chip verwaltet, von dem man aus gar nicht mehr rankommt, vom Betriebssystem aus. Also auf einem modernen iPhone, auf der neuesten Generation, würde man zwar mit diesem Fehler noch den Passwortschutz aushebeln können, man würde aber trotzdem nicht an die Daten rankommen.
Das heißt, ab welchen iPhones kommt man nicht mehr dran? Ab welchen iPhones sind wir alle sicher?
Sicher sind wir natürlich nie, aber gegen diesen spezifischen Angriff vermutlich ab der Version iPhone 6. Also da sind wir zwar nicht sicher, aber zumindest gegen diesen einen Angriff sicher.
Andreas Bock vom CCC über die wahrscheinlich genutzte Methode, mit der das iPhone 5C des San Bernardino-Attentäters geknackt wurde in D-Radio Wissen. Apple hat heute übrigens darauf reagiert. Unter anderem hat Apple geschrieben, wir werden weiterhin den Strafverfolgungsbehörden bei ihren Ermittlungen helfen, so wie wir es bisher auch getan haben. Und wir werden weiterhin die Sicherheit unserer Produkte erhöhen, während die Bedrohungen und Attacken auf unsere Daten zunehmen und komplexer werden.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Das hier habt ihr heute bestimmt schon irgendwie, irgendwo, irgendwann angeklickt und gehört, oder?
Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogan.
Der neue Song von Extra 3, Satire-Sendung des NDR, hat sich den türkischen Präsidenten vorgeknöpft und dabei, wie es so deren Art ist, Klartext gesprochen. Gesendet wurde das Ganze schon am 17. März, aber jetzt hat Erdogan darauf reagiert und den deutschen Botschafter vorgeladen, denn Erdogan is not amused, findet das nicht toll. Er hat gefordert, dass die Sendung gelöscht wird. Verena von Keitz aus dem D-Radio Wissen-Team, klar, dass so eine Aktion bei uns nicht unkommentiert bleibt, ne, in Deutschland.
Ja, natürlich. Extra 3 selbst hat einen schönen Cartoon heute gepostet und ist überschrieben, dass es vielleicht der letzte Sendungspost sein könnte. Erdogan steht da mit einem Feuerlöscher im Anschlag vor einem Laptop und sagt, entweder ihr entfernt dieses Video oder ich lösche das Internet. Und in den Kommentaren dazu regt es natürlich Spott für Erdogan, aber eben auch die Sorge ist zu vernehmen, dass er versucht, Einfluss auf unsere Pressefreiheit zu nehmen. Und das ist ja eben genau das, was im Satire-Video auch thematisiert wird, nämlich wie Erdogan mit Kritikern umgeht.
ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast.
So geht das in dem ganzen Song eigentlich. Und dann kommt jetzt bestimmt die nächste Vorladung für den Botschafter, oder?
Ja, ganz sicher würde ich sagen, zumal Extra 3 vor, ich sag mal, einer guten Stunde das Video nochmal in überarbeiteter Version online gestellt hat, nämlich mit türkischen Untertiteln und türkischem Erläuterungstext. Und das Originalvideo haben inzwischen über 850.000 Leute geklickt. Also ich würde mal sagen, die Million kriegt man heute noch. Und das sorgt natürlich sicherlich auch weiter für Aufruhr. Daneben ist wahrscheinlich aber auch der Postillon dran. Der nennt nämlich Erdogan wegen seiner Reaktion beleidigte Leberwurst und Mimose vom Bosporus und schreibt, Erdogan ist eine beleidigte Leberwurst, die offenbar noch nie etwas vom sogenannten Streisand-Effekt gehört hat. Damit ist eben gemeint, dass das Video und Extra 3 keine bessere Werbung hätten haben können eigentlich als diese Reaktion.
Das ist ja Streisand-Effekt deswegen, weil Barbara Streisand vor ein paar Jahren mal irgendwie ein Foto von ihrem Haus aus dem Netz entfernt haben wollte.
Genau, sie wollte im Jahr 2003, hat sie versucht, einem Fotografen gegen Strafe zu verbieten, dass er eine Luftaufnahme von ihrem Haus im Netz veröffentlicht, auf so einer Seite, wo 12.000 andere Fotos von der kalifornischen Küste nebeneinander waren. Es gab auch keinen Hinweis darauf, dass es ihr Haus war. Und erst durch ihre Klage gab es tatsächlich die Verbindung von diesem Bild zu ihr. Und diese Info hat sich dann natürlich rasend schnell verbreitet. Und seitdem weiß wahrscheinlich wirklich jeder, wie ihr Haus aussieht.
Also dieses Erdo-wie-Erdo-wo-Erdo-wahn-Video, das kennt jetzt auch bald jeder und in dem Zusammenhang auch, wie Erdogan darauf reagiert hat. Was sagt denn die Politik dazu?
Also der NDR-Chefredakteur und viele Medienvertreter haben sich natürlich zuerst geäußert und Erdogan scharf kritisiert. Die Reaktion der Politik kam so ein bisschen später. Nach und nach im Laufe des Nachmittags haben sich dann Politiker von CDU bis Linkspartei geäußert und sich natürlich hinter die Pressefreiheit gestellt. Interessant ist, dass die Bundesregierung eigentlich ziemlich lang die Füße stillgehalten hat und auch das Auswärtige Amt hat sich gerade eben erst zu dieser ganzen Geschichte geäußert. Kein Wunder, dass Jan Böhmermann heute Nachmittag schon in diese Wunde gestochen hat. Und er hat es nämlich so formuliert auf Facebook. Habt ihr schon gelesen, wie eindrucksvoll sich die Bundesregierung öffentlich hinter die Extra 3 Redaktion und die Kunst- und Meinungsfreiheit und gegen den durchgeknallten Recep Tayyip Erdogan gestellt hat? Ich auch nicht. Ja, aber wie gesagt, gerade kam die Meldung, dass das Auswärtige Amt tatsächlich den Kopf geschüttelt hat über die Kritik aus der Türkei. Und der Botschafter Erdmann, der ja einbestellt worden war heute, dass der auch nochmal ganz klar gemacht hat, dass die Presse- und Meinungsfreiheit bei uns ein hohes Gut ist, das gemeinsam geschützt werden müsse. Und er auf den Wunsch der Regierung, das Video zu löschen, überhaupt gar nicht eingehen könnte, weil es gäbe weder eine Notwendigkeit noch die Möglichkeit dazu.
Im Gegenteil, sie haben es online gestellt, nochmal mit türkischem Untertitel. Das feiere ich so sehr, das finde ich großartig. Der türkische Präsident Erdogan will ein Video von der NDR-Satire-Sendung Extra 3 also löschen lassen, in dem er und seine Politik kritisiert werden. Dank seiner Intervention ist dieses Video jetzt richtig schön viral gegangen. Reaktionen aus dem Netz waren das von Verena von Keitz.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Dieser eine Vulkan jedenfalls. Und Pavlov. Zwei zurzeit aktive Vulkane. Der eine in der Nähe von Mexiko-Stadt, mitten in Mexiko. Popocatépetl, so heißt er. Der andere auf den Aleuten, einer Inselkette vor Alaska. El Popo, der hat am Sonntag eine Aschewolke bis zu 2 Kilometer hoch in den Himmel gespuckt. Die Aschesäule von Pavlov, die soll sogar 6 Kilometer in die Höhe ragen. Und die internationalen Fluggesellschaften, die wurden angewiesen, diese Zone rund um den Vulkan zu umfliegen. Da fragen wir mal nach. Dr. Ulrich Küppers ist Vulkanologe an der LMU München. Herr Küppers, was stoßen diese Vulkane denn aus? Weil auf den Bildern und Videos sieht man momentan nur schwarze Asche.
Ja, genau. Vulkane stoßen Asche aus. Asche ist im Vergleich zu dem, was man denkt, kein Verbrennungsrückstand bei Vulkanen, sondern das sind ganz fein zerbrochene Bruchstücke von Magma.
Und ist das nur Asche im Fall dieser beiden Vulkane oder sind das auch Gase oder so?
Nein, die Hauptmenge, die ausgestoßen wird, sind sicherlich Gase. Aber die sieht man eben nicht, beziehungsweise fast nicht, deswegen erscheinen uns diese Wolken so dunkel.
Und was sind das für Gase? Sind die gefährlich, wenn wir die einatmen würden?
Jedes Gas ist bei einer bestimmten Konzentration gefährlich und ja, da sind Gase dabei, die für einen Menschen nicht gut sind. Das sind Schwefelverbindungen, das ist Kohlendioxid. Die Hauptmenge an Gas allerdings bei jedem Ausbruch ist sicherlich Wasser, Wasserdampf.
Diese Staubpartikel, die da in die Luft geschleudert werden, das heißt ja, dass das zum Teil allerfeinster Staub ist, den man vielleicht auch gar nicht so richtig sehen kann. Ist der denn auch gefährlich, wenn wir den einatmen?
Je feiner Staub ist, desto gefährlicher ist es für uns, weil dann kommt er in die feinsten Verästelungen der Blutgefäße oder Atemgefäße in den Lungen und kann dort dann irreversibel drin stecken bleiben. Also ja, Feinstaub und auch feine Asche sind nicht hervorragend für die Gesundheit zuträglich, wenn wir sie einatmen.
Und nicht nur für uns, sondern auch für Flugzeuge recht schädlich. Wir erinnern uns an Eyjafjallajökull in Island, der Europa 2010 so ein bisschen lahmgelegt hat, was den Flugverkehr angeht. Kann das hier bei diesen Vulkanen auch ähnliche Folgen haben?
Kann es, vor allem beim Pavlov, weil eben die Aleuten auf einer Hauptflugverkehrsroute liegen, eben von Nordamerika nach Asien rüber. Das Problem ist da allerdings nicht so wie beim Menschen, das Problem ist da ein bisschen anders, nämlich Vulkanasche hat häufig einen signifikanten Anteil an Glas. Und Glas braucht relativ wenig Hitze, um vom Festkörper wieder zu einem Flüssigkeitstropfen, sage ich jetzt mal, sich zu verändern. Und die Luft geht in die Turbine rein mit minus 50 Grad und kommt hinten mit ein paar hundert Grad raus. Und dazwischen wird sie aber schnell aufgeheizt und auch wieder abgekühlt. Und da gibt es eben kurze Bereiche, wo das Temperaturintervall genau passt, dass die Asche sich zu einem, ich sage jetzt mal, zu einem Tropfen ähnlich wie Honig verändert, der dann auf Oberflächen anhaften kann.
Und wieso ist das jetzt bei Pavlov momentan schlimmer als in Mexiko?
Der Popocatépetl ist ein Vulkan, der alle paar Stunden oder alle paar Tage mal eine Aschewolke hat und dann ist es aber wieder vorbei. Und Pavlov, der Vulkanausbruch dauert jetzt, glaube ich, 24 Stunden an. Solche Ausbrüche können auch Tage oder Wochen andauern und dann hätte man eben eine viel größere Menge an Asche, die in die Atmosphäre eingebracht wird und das noch dazu nahe an einer Hauptflugverkehrsroute.
Gibt es eigentlich auch irgendeine Gefahr für die Passagiere in so einem Flugzeug, weil die Innenluft ja auch von außen angesaugt wird und innen drin könnten wir dann auch diese Feinpartikel einatmen, oder?
Könnte passieren. Alle Luft, die wir im Flugzeug atmen, wird von außen eingesaugt. Allerdings wird sie dabei auch gefiltert. Die Konzentration an Asche, die gefährlich werden können für die Flugzeugturbinen, ist aber viel geringer als das, was kritisch ist für uns beim Einatmen. Insofern glaube ich, ist das nicht wirklich das Hauptproblem für den Flugverkehr, die Asche, die wir einatmen könnten im Flugzeug.
Gehen wir mal, wo wir sie jetzt schon mal dran haben, 200 Jahre in der Geschichte zurück, 1816. Da gab es mal das sogenannte Jahr ohne Sommer. Was war da passiert?
Das war aber auch nur das Jahr ohne Sommer in Mitteleuropa. Was passiert war, war ein Vulkanausbruch in Indonesien. Und dieser Vulkanausbruch hatte große Mengen an Gasen und Asche in die Atmosphäre injiziert. Und das hat dann globale Auswirkungen gehabt aufs Wetter. Das hat in einigen Bereichen zu einer viel besseren landwirtschaftlichen Produktion geführt, zum Beispiel in Zentralrussland oder in Nordamerika. Es hat aber eben auch Bereiche gegeben, in dem Fall Mitteleuropa oder auch Nordeuropa, wo wir wirklich über fast 3 Jahre lang keinerlei landwirtschaftliche Produktion hatten, weil es viel zu viel geregnet hat.
Ulrich Küppers, Vulkanologe von der LMU München über die beiden Vulkane Popocatépetl und Pavlov, die am Osterwochenende ausgebrochen sind.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ein Parteitag sowohl der Demokraten als auch der Republikaner in den USA sieht ein bisschen anders aus als so ein SPD- oder CDU-Parteitag bei uns in Deutschland. Das sind in den USA oft tagelange, fast schon Partys mit ganz viel Jubel und Musik und Bannern, also ganz, ganz viel Show drumherum. Und bei diesen Shows möchte der Secret Service bei den Teilnehmern keine Waffen sehen. Wie ihr wisst, ist es ja in vielen Bundesstaaten okay, so eine Knarre oder ein Gewehr mit sich rumzutragen. In manchen ist es sogar erlaubt, die Dinger offen rumzutragen. Also schön umgehängtes Maschinengewehr und dann ab zu McDonald's. Der Secret Service ist aber nicht nur für die Sicherheit der Präsidenten zuständig, sondern auch für die Sicherheit der Kandidaten bei den US-Vorwahlen. Und den Teilnehmern des Parteitages der Republikaner in Cleveland, Ohio, hat er das Tragen von Waffen verboten. Mal wieder, was denen momentan ziemlich stinkt. Martina Butler, die Radio Wissen Korrespondentin in Washington. Wieso wird gerade explizit für diesen Parteitag im Juli in Cleveland das Tragen von Waffen verboten?
Also es ist verboten, weil der Secret Service da die Oberaufsicht hat und sagt, also das ist uns viel zu gefährlich, wenn da alle mit Waffen rumlaufen. Das war auch in der Vergangenheit so, dass man eben zugesehen hat, dass da niemand mit Waffen reinkam. Das ist eine große Veranstaltung. Bei dieser Convention in Cleveland kommt dazu, dass auch der Veranstaltungsort selber es verbietet. Das passt natürlich nicht allen der Mitgliedern der Republikanischen Partei oder auch allen Anhängern, weil sie natürlich ganz anders zum Teil aufgestellt sind, nämlich pro Waffen. Und die drei Kandidaten, die da eben jetzt auch antreten, sind da eigentlich offiziell auch anders aufgestellt, als das jetzt praktisch vor Ort der Fall ist.
Republikaner, du sagst es ja, sind ja traditionell eher pro Waffen und auch Trump ist ja, ja, ich würde nicht sagen Waffenfan, aber pro Waffen. Wie findet er das Verbot?
Also Trump hat auf die Frage, was er davon hält, gesagt, naja, da muss ich mir das alles nochmal genauer angucken. Dazu will ich nichts so genau jetzt sagen. Er wollte sich nicht festlegen, aber hat ganz klar gesagt, er ist auf jeden Fall dafür, dass eben die Amerikaner offen Waffen tragen dürfen. Das würde er verteidigen bis aufs Letzte. Da hat er auch ein bisschen, sage ich mal, eine Wandlung durchgemacht. Er war früher schon mal durchaus kritischer gegenüber der Waffenlobby. Aber jetzt, seitdem er Kandidat ist, sagt er also ganz klar, nein, ich bin für das Tragen von Waffen, genauso wie auch Ted Cruz und John Kasich, die alle im Endeffekt gegen zum Beispiel waffenfreie Zonen sind und sagen, das ist eigentlich etwas, was ja fast wie eine Zielscheibe ist. Da kann ja jeder reinmarschieren und man sitzt da wie ein wehrloses kleines Hühnchen und kann gar nichts tun, weil man selbst nicht bewaffnet ist. Und eigentlich müssen sie damit im Endeffekt mit den Regeln, die der Secret Service jetzt für diese Veranstaltung der Republikaner, für diese Convention aufgestellt hat, eigentlich das leben, was sie selber so inhaltlich gar nicht vertreten, nämlich dass es eine waffenfreie Zone gibt.
Aber es ist schon so, dass bei bestimmten Wahlveranstaltungen oder auch in der Vergangenheit bei Parteitagen die Delegierten der Republikaner mit rauchenden Colts da durch die Gegend laufen konnten.
Geht nicht, zumindest nicht bei den Conventions. Also ich habe jetzt auch gerade mal noch mit Kollegen, die das in den letzten Jahren schon erlebt haben, über die letzten Jahrzehnte hier erlebt haben und die haben immer gesagt, nee, also Waffen waren auch damals schon vor langer, langer Zeit nicht üblich. Es gibt die ganz normale Sicherheitskontrolle mit Metalldetektor und wie man sich das alles vorstellt, da darf niemand schon seit Jahren nicht mit Waffen rein, weil es einfach eine Großveranstaltung ist und der Secret Service die Regeln vorgibt und die sagten ganz klar, nein, bei uns gibt es keine Waffen bei so einer Veranstaltung.
Und warum kocht die Diskussion gerade jetzt hoch? Spielt da vielleicht auch so ein bisschen die aggressive Stimmung bei Trump-Auftritten eine Rolle?
Das ist natürlich was, was auch zum Teil instrumentalisiert wird, nämlich um einfach Stimmung auch für Waffen zu machen. Das ist auch eine Vermutung hier in Amerika, dass eben das auch jemand nicht nur gemacht hat, um wirklich faktisch Waffen dorthin zu bringen zu dieser Veranstaltung, sondern um die Diskussion anzuheizen. Aber man muss schon sagen, da hast du ganz recht, es ist absolut so, dass die Stimmung hier auch natürlich polarisiert ist und aufgeheizt ist. Und auch diese Conventions sind immer wieder natürlich ein Ort, an dem es Streit gibt, an dem es Proteste gibt. 2008 zum Beispiel gab es Demonstranten, hunderte Demonstranten, die vor der Tür dieser Convention standen. Zum Teil sind Steine geworfen worden, Läden verwüstet worden, die Polizei war im Einsatz. Also das sind durchaus auch Veranstaltungen, bei denen es eben auch schon mal hoch hergeht, zumindest vor der Tür. Und jetzt in Zeiten, wo Donald Trump eben auch zum Teil sehr markige Sprüche lässt und damit auch durchaus das Land polarisiert, ist natürlich die Befürchtung auch bei manchen, dass das eben auch auf diese Convention abstrahlen könnte.
Weiß man eigentlich, wie die Waffenlobby die Republikaner und vielleicht sogar auch die Demokraten unterstützt finanziell?
Sie unterstützen vor allem die Republikaner sehr freundlich und sehr freudig. Ich habe gerade mal die letzten 25 Jahre angeguckt. Von dem, was sie gespendet haben, 13,5 Millionen Dollar, sind mehr als zwei Drittel an die Republikaner gegangen. Das sind die, also 8,5 Millionen, um es mal in Zahlen zu fassen. Die Demokraten sind da verschwindend gering mit 1,8 Millionen, aber sie gehen eben auch nicht leer aus. Und die NRA, das ist die Waffenlobby hier, die haben ein richtiges Rating-System, wie zum Beispiel Politiker eingeordnet werden. Und sie haben John Kasich, einen der drei Kandidaten bei den Republikanern, zum Beispiel mal mit einem F, also mit einer 5 Sätzen, bewertet, weil er sich kritisch geäußert hat. Und er hat sich aber so über die Jahre zu einem A-Rating, also zu einer 1 mit Sternchen entwickelt. Also da ist wirklich auch eine Beobachtung, wer spricht für uns, wer engagiert sich für uns. Und das ist natürlich alles im Interesse der NRA, dass man da eben dann auch Geld für investiert, damit ihre Politik eben auch durchgebracht wird. Und die, man muss sagen, die Linie der Republikaner ist im Endeffekt, da gibt es auch T-Shirts, die sie damit mit diesem Slogan verkaufen. Das Einzige, was einen bösen Typen mit einer Waffe aufhalten kann, ist ein guter mit einer Waffe. Und das leben sie eben auch sehr intensiv, diese drei Kandidaten. Sie sagen nämlich alle ganz klar, Waffenkontrolle mit uns wird das sicherlich nicht schärfer.
Die Radio-Wissen-Korrespondentin Martina Butler in Washington über das Tragen von Waffen beim Parteitag der Republikaner in Cleveland. Groß in der Diskussion dort. Viele sind dafür, dass die Menschen dort beim Parteitag offen Waffen tragen können.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das ist wie so eine Szene, die wir aus dem Film kennen. Ne? Ein Boot legt ab, jemand kommt zum Hafen angerannt, reißt sich die Klamotten vom Leib, springt mit Kopfsprung ins Wasser, platsch und krault hinter diesem Boot hinterher. Hallo, hier ist D-Radio Wissen. Es ist dann aber meistens ein junger, ja durchtrainierter Mensch, der sowas macht und nicht unbedingt eine 65-jährige Rentnerin. Ist aber gerade so passiert mit einer 65-jährigen Rentnerin, die hinter einem Boot hergeschwommen ist. Verena von Keitz, was ist das für eine Geschichte?
Also es geht um ein britisches Rentner. Paar, ein Kreuzfahrtschiff und einen Streit, das sind die Zutaten dieser Geschichte. Susan Brown aus Dorset war mit ihrem Mann seit 4 Wochen mit einem Kreuzfahrtschiff unterwegs. Sie hatten gerade vor der Küste von Madeira gelegen, sich anscheinend ziemlich gestritten und wollten die Fahrt abbrechen, mit dem Flugzeug zurückfliegen und eben nicht mehr mit dem Schiff zurück. Dann waren sie schon am Flughafen, haben sich irgendwie aus den Augen verloren, vielleicht nochmal gestritten, so ganz genau weiß man es auch nicht. Und Mrs. Brown ist dann doch wieder zum Hafen, wo das Kreuzfahrtschiff gerade abgelegt hatte. Und irgendwie glaubte sie, dass ihr Mann da jetzt doch drauf sei und ist dann in so einer Kurzschlussreaktion einfach ins Wasser gesprungen und hat versucht, es schwimmend einzuholen.
Das muss Liebe sein. Aber sie hat es nicht geschafft, oder?
Nein, sie ist tatsächlich nach so ungefähr 4 Stunden von 3 Fischern gefunden worden, 500 Meter von der Küste entfernt, weil sie um Hilfe gerufen hat. Die Fischer haben übrigens erst gedacht, es sei ein Seevogel. Dann haben sie den Motor abgestellt und festgestellt, es sei eine Frau, die auf Englisch um Hilfe ruft. Sie war ziemlich unterkühlt, als sie aus dem Wasser gefischt haben. Und tatsächlich ist es wohl so, ernster Hintergrund, sie hätte es nicht viel länger geschafft und nicht viel länger überlebt.
Ist sowieso erstaunlich, dass sie so lange durchgehalten hat da, oder?
Ja, denkt man gerade, ne, bei so einer älteren Dame. Sie scheint einiges dann doch richtig so gemacht zu haben, nach dieser totalen Schnapsidee hinter dem Schiff herschwimmen zu wollen. Sie ist nämlich offenbar mit Klamotten ins Wasser gesprungen und es ist tatsächlich so, je kälter das Wasser, umso wichtiger ist es, einen Kälteschock zu vermeiden und das geht mit Kleidung ganz gut.
Wie kalt war denn das Wasser?
Also nicht so ganz eiskalt, 18 Grad, klingt jetzt erstmal recht warm, aber trotzdem ist das keine Temperatur, bei der man sich besonders lange im Wasser aushalten will, außer man hat vielleicht einen Neoprenanzug an. Das Problem ist einfach, lange im Wasser sein, das kälter als 25 oder auch 30 Grad ist, das entzieht deinem Körper permanent Wärme, damit Energie und je länger es dauert, umso unbeweglicher wird man einfach. Deswegen soll man in solchen Situationen ganz ruhig bleiben und sich wenig bewegen.
Aber die Frau, die ist ja 500 Meter von der Küste entfernt gefunden worden. Das heißt, die muss schon eine ganz schöne Strecke auch geschwommen sein.
Ja, das stimmt, weil 500 Meter ist ja nicht eben so ein Klacks. Sie kann sich aber einfach nicht völlig verausgabt haben, denn sonst hätte sie es wirklich nicht so lange über Wasser ausgehalten. Was ihr wohl sehr geholfen hat, sie hat ihre Handtasche mit ins Wasser genommen bei dem Sprung und die scheint irgendwelche Luftpolster da drin gehabt zu haben. Deswegen hatte die so ein bisschen Auftrieb und Susan Brown konnte sich tatsächlich daran festhalten.
Damenhandtaschen retten Leben. Können wir jetzt wieder irgendwelche Sprüche bringen, wir Männer. Aber wir merken uns, wenn wir ins Wasser springen, damit Klamotten, damit wir nicht auskühlen und ja, auch wir Kerle können doch mal eine Damenhandtasche mitnehmen, die könnte uns dann retten, oder?
Ja, so ein bisschen Luftpolsterfolie reintun.
Das war die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Am Mikrofon bei Ralf Günther.
D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr.